8 Aarauerinnen erzählen ihre persönlichen Geschichten über Hausbesetzungen, Punkkonzerte oder Freiräumkämpfe. Was hat sie damals angetrieben und was ist aus ihren Utopien geworden? Das ist... Folge 2. PiratInnen ohne Schiff. Mit einem von vielen. Mit der Eröffnung von Kiff im Jahr 1990 ist einiges in Bewegung gekommen. Das Kiff ist nämlich nicht nur neu, sondern auch umstritten gewesen. Damals ist es für den Verein Kiff jedes Jahr noch schwer gewesen, die benötigten Unterstützungszahlungen von der Stadt zu erhalten. Unser Protagonist, nennen wir ihn einen von vielen, hat in der Anfangsphase immer wieder Veranstaltungen im Kiff besucht und hat auch so mitbekommen, dass die Polizei zu dieser Zeit noch regelmässig bei irgendwelchen Veranstaltungen auftaucht ist. Das, weil es zu luxi ist, oder zu spät, oder auch einfach mal nur so. Es war dazu mal wirklich nicht einfach gewesen, aber halt auch noch ganz andere Zeit als heute. Damals hat um Mitternacht ja auch immer noch Schluss sein. Mit einer speziellen Bewilligung hat man damals zweimal im Monat bis um 2 können geöffnet haben. Aber das ist es dann auch gewesen. Und diese Regeln haben mich alle betroffen und nicht nur das Kind. Jedenfalls hat einer von vielen das alles sehr als einschränkend erlebt und ist damit auch nicht alleine gewesen.
Die dauernden Polizeikontrollen um Mitternacht musste alles fertig sein und selbst dann war es oft noch zu laut und zu weit und so fort. Es war alles zu reglementiert. Es hat einem fast die Luft genommen in diesem Aarau.
Das Ausweichen in andere Städte war damals auch nicht ganz so einfach gewesen. Vor allem das Heimkommen wäre meist unmöglich gewesen, da die letzten Züge bereits vor Mitternacht gefahren sind. Trotzdem war einer von vielen oft in anderen Städten unterwegs gewesen und hat darum auch so manche Nacht rund um irgendwelche Bahnhöfe in der Schweiz verbracht, bis am nächsten Morgen wieder Züge gefahren sind. Und außerdem war es für ihn auch spannend, zu sehen, was in anderen Städten alles passiert und möglich ist. Viele aus Aarau hat es damals nach Zürich gezogen. Vor allem der Infolader Kasama war eine wichtige Anlaufstelle, um sich zu informieren, was gerade so los ist. In Aarau selber hat ein Jugendlicher ab dem Jahr 1995 auch einen eigenen kleinen Treffpunkt realisiert. In einem grossen Gewölbekeller unter dem Restaurant Weiberg ist ein selbsternannter Infolader realisiert worden. Es hat zwar immer ein paar Flyer und auch einige Broschüren gegeben, aber primär war es ein Raum, wo die Jugendlichen einfach ungestört unter sich bleiben konnten. Und das war schon viel wert. Einer von vielen war in Aarau auch nicht der Einzige, der sich einerseits in der Punkkultur zuhause gefühlt hat und sich zudem für das politische Geschehen interessiert hat. Darum war es auch nicht erstaunlich, dass einige angefangen haben, Musik zu machen. Und es war nämlich auch irgendwie cool, dass es in Aarau eigene Punkbands wie Chicken Skin, Forehead oder Anneliese Schmidt gegeben hat.
Sie werden Hass und die Gewalt. Es wird Zeit, sich nicht zu widersetzen. Der Boot ist voll. Der Boot ist voll. Kein Platz für die SVP.
Die Schweizer holen den Bollerwagen raus und rumpeln 15 Songs lang, was das Zeug hält. Sie rumpeln gegen Nazis, Hippies und Hasse nicht gesehen und für Anarchie und den ganzen anderen Punkkram.
Scheiße, um Mitternacht ist alles zu. Scheiße, du hast lange Haare und wirst deswegen schon wieder von den Bullen gefilzt. Scheiße, du darfst nie skaten. Scheiße, du hast farbige Haare und die Bullen sind schon wieder da. Sowas hat sich einer immer wieder gedacht. Und darum ist es auch nicht überraschend, dass er und auch andere in Aarau ziemlich unzufrieden mit der damaligen Situation waren. Sie sind sich auch einig, dass sich da was ändern muss. In diesem Freundeskreis hat es aber keinen politischen, theoretischen Überbau gegeben. Es haben sich einfach Leute zusammengefunden, die Platz für ihre Ideen gesucht haben. Vielen hat es damals schon allum gefehlt, also Ateliers für KünstlerInnen, Proberäume für Bands, all sowas. So war es ein Konsens gewesen, dass es irgendeine Art von Freiraum für möglichst viele Leute geschaffen werden soll. Und zudem war auch allen klar gewesen, dass Nazis einfach scheiße sind und dort nichts zu suchen haben. Das war dann die Basis gewesen, worauf sich die folgende Elgalor-Besetzung gestützt hat. Und keine fundierte Kritik an der Stadtraumplanung oder keine hochintelligenten Gedanken zur kapitalistischen Verwertungslogik. So haben sich also 10 bis 15 Personen im Vorfeld getroffen, mit dem Vorhaben, die leerstehende Elgalor-Fabrik auf der Rückseite vom Bahnhof in Aarau zu besetzen. Die Fabrik ist natürlich im Vorfeld inspiziert worden und zum Glück hat auch der Strom sowie das Wasser funktioniert. Eine sonnige Besetzung war aber für alle etwas Neues gewesen. Aber zum Glück hat nicht nur die Gruppe keine Erfahrung mit Hausbesetzungen gehabt, sondern auch die Aarauer Polizei. Am 31. August 1995 war es dann soweit gewesen und die Elgalor-Fabrik an der Bleichmattstrasse ist besetzt worden. Im Verlauf des Abends sind dann natürlich auch die Streifenwagen von der Polizei aufgetaucht. Aber erst, als sie ein Flugblatt in die Hand drückt bekommen haben, haben sie wohl realisiert, was da wirklich vor sich geht. Und zu dem Zeitpunkt sind schon über 100 Personen in der Fabrik gewesen und haben ausgelassen gefeiert. Es hat Konzerte gegeben von der Aarauer Band Planet Joe Corporation und von der Band Steine für den Frieden.
Wir sind nicht mehr gewillt, diese selbstgenügsame politische Monokultur rechtsbürgerlicher Kreise hinzunehmen, deren Arroganz und der blanke Zynismus gegenüber schwachen und minder bemittelten Menschen finden in unserer Aktion den längst fälligen Widerspruch. Die Verdrehung und einseitige Berichterstattung der Aargauer Medien, die unterschwellige Stimmungsmache gegenüber Migranten, sozial Schwachen, Unangepassten ist ekelerregend. Wir sind täglicher Repression und Filzerei leid, die unter dem Deckmantel der Drogenbekämpfung geschieht und nichts anderes zum Ziel hat, als Menschen, die äußerlich und mental nicht der gängigen Norm entsprechen, zu kriminalisieren. Mit dieser Fabrikübernahme halten wir dagegen. Unser Ziel ist es, Freiräume zu schaffen, in denen sich Menschen treffen und organisieren können. Freiräume gedacht als Nährboden menschlicher Solidarität und gegenseitiger Hilfe.
Als die Leute beim kommunizierten Treffpunkt eingetroffen sind, ist von der Gruppe in der Fabrik schon alles vorbereitet gewesen. Bereits am ersten Abend sind dann weit über 100 Leute vor Ort gewesen. Und über das ganze Wochenende haben es noch einige mehr sollen werden. Viele sind sicher auch einfach als Neugier vorbeigekommen. Aber die Besetzung hat schon irgendwie auch die Nerven der Zeit getroffen. Denn ausser der regulierten Möglichkeit im Kiff hat es einfach keinen Platz gegeben, um alternative Kultur in Aarau irgendwie auszuleben. Dabei ist nicht nur um Punk gegangen, sondern um sehr viele unterschiedliche Subkulturen. Skater innen sind vor Ort gewesen, es ist Graffiti gespreit worden und es hat auch eine Party von der Techno-Fraktion gegeben. Die Fabrik hat allen eine Möglichkeit geboten, sich auszuleben und neue Sachen auszuprobieren.
Die Besucher der Elgalor, pro Abend sind es einige hundert, lassen sich nicht einer bestimmten Szene zuordnen. Hip-Hopper, autonome und ganz normale Jugendliche, die sich darüber freuen, dass in Aarau etwas läuft, kommen an die Bleichmattstraße. Die Elgalor-Besetzung weist viele Gemeinsamkeiten mit der IQ-Zeber auf. Die Vorstellung, was autonome oder selbstverwaltende Kultur ist, sind ziemlich deckungsgleich. Kontakte zwischen der IQ-Zeber und der Elgalor-Besetzung besteht aber keine. Sie wollen ihre eigenen Erfahrungen machen, auch wenn diese vielleicht ähnlich sein werden wie die in Baden.
Einer von vielen erinnert sich daran, dass von Anfang an das Gespräch mit dem Aargauischen Versicherungsamt, kurz AVA, gesucht worden ist. Das erste Treffen von Dr. Dieter Gerschbach und dem Jürg Walti von der AVA sowie Markus Ganch, dem damaligen Chef der Stadtpolizei Aarau und 16 HausbesetzerInnen, hat dann am 1. September um 10:30 in der Elgalor stattgefunden. Es sind die gegensätzlichen Standpunkte erläutert, sowie ein mögliches Vorgehen besprochen worden. Für die BesetzerInnen ist von Anfang an klar gewesen, dass die Besetzung kein einmaliges Ereignis ist, weil es nach dem Wochenende schon wieder hätte sollen vorbei sein. Es hat bereits Ideen gegeben für weitere Veranstaltungen, aber auch wie die Infrastruktur hat können verbessert werden. Die Vertreter der AVA sind aber zu einem anderen Schluss gekommen. Im Verlauf des Tages ist der Entscheid gefallen worden. BesetzerInnen von Elkeror sollen bis am Montag, am 4. September, Zeit haben, die Fabrik wieder zu verlassen. Für einen von vielen war klar, dass die Besetzung auch gar nicht zu halten ist. Spätestens, als am Sonntagmorgen immer weniger Leute auf dem Grundstück waren. Trotzdem hat er und auch die anderen von der Vorbereitungsgruppe nicht einfach so aufgeben wollen. So ist noch zu weiteren Gesprächen mit dem AVA-Direktor, aber auch mit VermittlerInnen aus dem sozialen Bereich gekommen.
Im Verlauf des Gesprächs sei ihm klar geworden, dass es sich bei den Besetzern nicht um politisch agitierende Autonome handle, sondern um Jugendliche handle, denen vor allem die Verwirklichung ihrer eigenen Bedürfnisse am Herzen liege. Zudem habe es einiges Verständnis dafür aufbringen können, dass die Jugendlichen berechtigte Bedürfnisse befriedigen möchten, erklärte Eichenberger weiter.
Die leere Elkalor-Fabrik in Aarau ist seit letzter Woche besetzt. Für die Räumung haben die Besitzer den Besetzer bis heute Morgen um 10 Uhr ein Ultimatum gestellt. Im letzten Moment hat man sich aber vorläufig anders einigen.
Seit dem letzten Donnerstag haben etwa 30 bis 50 junge Leute das Fabrikgebäude hinter dem Aarauer Bahnhof besetzt. Es steht seit rund anderthalb Jahren leer und sollte mal einen Neubauplatz machen. Besetzer wollen die Räume bis zum Abriss auf verschiedenste Arten nutzen.
Wir wollen, dass hier innen verschiedene Gruppen verkehren. Skaters, Techno, Rock. Dass Leute, die arbeitslos sind, hier innen ihr Kleingewerbe aufbauen können. Dass Leute wohnen zum Teil hier innen. Dass Künstler hier innen ihre Kreativität ausleben können. Freiraum und Begegnungsraum.
Die Fabrik gehört der Aargauischen Gebäudeversicherung. Die hat von den Besetzern verlangt, das Haus bis heute Morgen zu räumen. Dank Vermittlung von Dritten haben Besitzer das Ultimatum heute vorläufig aufgehoben. Besetzer können bis am Freitag bleiben, wenn sie sich an gewisse Bedingungen wie Drogenverbot und Lärmeinschränkung halten. Am Freitag entscheidet dann der Verwaltungsrat der Gebäudeversicherung, ob das Gebäude vorübergehend genutzt werden kann oder ob Besitzer definitiv räumen müssen.
Relativ zügig ist dann ein Programm für die nächsten Tage zusammengestellt worden. Neben einer weiteren Techno-Party hat es verschiedene Konzerte gegeben. Am Abend, wo Chicken Skin sowie Nieselregen gespielt haben, sind sogar 300 Leute vor Ort gewesen. In dieser kurzen Zeit ist zudem ein Kino, ein Fotolabor, eine Bibliothek und ein kleines Café realisiert worden. Zudem hat es regelmässig Fokus gegeben. Natürlich ist aber nicht alles rund gegangen und es hat immer wieder mal Leute vor Ort gegeben, die auch Probleme gemacht haben. Die Veranstaltungen sind meistens im ehemaligen Produktionsbereich der Fabrik gewesen. Es hat aber daneben auch noch einen Bürobereich mit einem verglasten Aufgang gegeben. Da haben am Abend auch dann mal ein paar angefangen, einfach alle Scheiben rauszuschlagen. Total betrunken und absolut unnötig. Aber immerhin ist es nie zu wirklich grösseren Problemen gekommen. Und auch Nazis haben während der Elkeror-Besetzung für kein Problem gesorgt. Wahrscheinlich, weil das Ganze auch für sie eine Nummer zu gross war. Zudem hat man sich auch dazumal in der Stadt gegenseitig ein Witzchen gekannt und mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Das sind damals noch so typische Nazis-Kinder mit Docks, Bomberjacke und Glatze gewesen. Im Harlequin, da wo die heutige 90-Grad-Bar ist, haben sie sich immer wieder getroffen. Und man muss auch in Erinnerung haben, dass die Besetzung relativ kurz nach dem grossen Nazi-Treff im Enternest im Schönenwirt stattgefunden hat. Damals konnten Nazis in aller Ruhe zusammenkommen und den ganzen Abend lang feiern.
Eingeladen von den Schweizer Hammer Skinheads treffen sich am 19. August 1995 gegen 150 Rechtsextreme aus verschiedenen europäischen Ländern am Bahnhof Aarau. Im solothurnischen Schönenwert sperren sie eigenmächtig ein öffentliches Gelände ab. Spaziergängerinnen hören Heil-Hitler-Rufe und beobachten gehisste Hakenkreuzfahnen. Am folgenden Morgen entdecken PassantInnen Sprayereien. Rudolf Hess, das war Mord, stürzt die BRD-Regierung. Auf einem hinterlassenen Transparent steht 350 Partei- und Organisationsverbote, stoppt die Demokröten. Eine Privatperson klagt gegen den Solothurner Regierungsrat Rolf Richard und den Solothurner Polizeikommandanten Martin Jecki wegen Widerhandlung gegen die Antirassismus-Strafnorm, da sie es unterlassen hätten, die notwendigen polizeilichen Maßnahmen zur Vermeidung rassistischer Vorgänge zu treffen und diese somit geduldet hätten. Das Untersuchungsrichteramt des Kantons Solothurns verfügt, der Anzeige keine Folge zu leisten. Das Obergericht stützt diesen Entscheid. Das Bundesgericht tritt auf eine Nichtigkeitsbeschwerde nicht ein.
Am Freitag, am 8. September, ist dann der ganze Verwaltungsrat vom Aargauischen Versicherungsamt zusammengekommen, um über Besetzung zu tagen. Und obwohl der Herr Eichenberger nach einem Rundgang auf dem Gelände eher positiv beeindruckt war, hat sich dann der Gesamtverwaltungsrat entschlossen, Besetzung nicht weiter zu tolerieren. Es ist ein neues Ultimatum gestellt worden. Am Montag, 11. September, Punkt um 12 Uhr mittags, soll das ganze Fabrikgelände verlassen sein. Das hat dann zu langen Diskussionen innerhalb der Besetzerinnengruppe geführt. Delgeror war inzwischen wirklich ein Thema in der Stadt gewesen, in der Politik sowie in der Bevölkerung. Das Aargauer Tagblatt berichtete praktisch täglich über die Entwicklungen oder hat auch diverse Leserinnenbriefe abgedruckt. Am Tag vom Ultimatum hat es dann auf dem Gelände eine grosse Folge gegeben. Und selbst dann war noch nicht ganz klar, wie es eigentlich weitergehen soll. Der Herr Eichenberger von der AVA hat selber auch vorbeigeschaut, ist aber zu keinen weiteren Verhandlungen bereit gewesen. Schlussendlich haben dann all die Anwesenden eine Stunde nach der Frist das Fabrikgelände verloren. Im Nachhinein ist sich der einer von vielen nicht sicher, ob das womöglich ein Fehler war. Wobei, was hätten sie auch machen sollen? Einfach in der Fabrik bleiben, ist ja auch keine wirkliche Option gewesen. Man hat sich dann spontan entschlossen, den Protest noch auf die Strasse zu tragen und so ist man gemeinsam von der Elgalor zum Regierungsplatz gezogen. Am Tag darauf hat dann die SP ein Postulat für den Erhalt der Elgalor-Fabrik eingerichtet. Und eine Woche nach dem Verlauf der Besetzung hat es noch eine unbewilligte Demonstration mit 100 Personen durch Aarau gegeben.
Wir halten an unseren bisherigen Aussagen und Forderungen fest. Leerstehende Häuser und Fabriken sollen wiederbelebt und kreativ genutzt werden. Wir bestehen auf Eigenverantwortung und selbstverwaltende Freiräume. Wir wollen keine staatliche Finanzierung und Kontrolle. Wir waren und sind und bleiben präsent.
Das alles hat aber zu nichts geführt. Am 19. September sind die Verhandlungen endgültig abgebrochen worden. Direkt am nächsten Tag sind unter Polizeischutz alle Fenster der Fabrik zugemauert worden. Das Ende der Elgalor hat aber noch nicht das Ende der Bestrebungen nach Freiraum sein. Denn am Freitag, am 22. September 1995, hat das traditionelle Bachfischen stattgefunden.
Der Bach brennt zu den Händen an, der Bach ist da, der Bach ist da. Kritiker, Kritiker reiten auf den Fröschen. Sind alle meine Buben da? Ja, ja, ja. Sind alle meine Mädchen da? Ja, ja.
Elgalor-AktivistInnen haben sich entschlossen, den Umzug für sich zu nutzen und da selber mitzulaufen. So ist die Elgalor-Fabrik unter anderem als grosser Lampion nachgebaut worden. Und zwar so gross, dass der von 4 Personen getragen werden musste. Außerdem sind noch Leute mitgelaufen, die Feuer gespuckt haben oder den PassantInnen Vogelblätter verteilt haben. Ein paar andere haben zudem ein kleines Transparent mit der Aufschrift «Freiraum statt Ignoranz» mit sich getragen. An sich ist das keine grosse Sache gewesen. Einige BesucherInnen am Strassenrand haben es aber anders gesehen. Wir sind beleidigt oder sogar bedroht worden, mag sich einer von vielen noch Jahre später erinnern. Die haben von Angst gehabt, dass der traditionelle Anlass irgendwie gestört wird. Aber das war ja nicht die Idee gewesen der BesetzerInnen. Sie haben einfach auf eine kreative Art und Weise auf ihre Anliegen aufmerksam machen wollen. Zum Glück hat es unter den ZuschauerInnen aber auch Leute gegeben, die der Aktion positiver eingestellt waren. Das hat sich dann auch in einem Leserinnenbrief von der Jolanda Urech, der späteren Aarau Stadtpräsidentin, gezeigt.
Ich verfolgte den Umzug als Zuschauerin. Dies nicht etwa, weil ich als Rabenmutter meiner Kinder alleine der hemmungslosen Gewalt der Besetzer aussetzen wollte, sondern weil ich das Vertrauen in eine friedfertige und dialogführende Jugend habe. Weder haben wir es daher der allgegenwärtigen Polizei noch den traditionsbewussten Aarauern zu verdanken, dass keine Gewalt ausbrach, sondern ganz einfach den Jugendlichen selber. Gewalt bricht erst aus, wenn Gespräche verstummen. Schade, dass es so selten gelingt, eine Aktion einfach als solche stehen und das Wesentliche auf uns wirken zu lassen.
Auch wenn die Elgalor-Besetzung nicht erfolgreich war, ist die Bewegung immer noch voller Elan. Der Schwung hat dazu geführt, dass am 29. September 1995 das damals seit mehr als 8 Jahren leerstehende Verwaltungsgebäude der LFA Ochschemie AG an der Rohrerstrasse von rund 100 Personen besetzt worden ist. Um Mitternacht ist dann das erste Mal die Polizei aufgetaucht und es sind Verhandlungen mit den Besitzern für am nächsten Tag in Aussicht gestellt worden. So sind dann auch die rund 15 Personen, die am Morgen um 4 Uhr noch im Haus sind, auch ziemlich erstaunt gewesen, als plötzlich 40 bis 50 Polizeigrandinen die Besetzung umstellt haben. Besetzerinnen sind zum Teil grundlos, gewaltsam zu Boden geworfen und schlussendlich in Handschellen in Kastenwagen verfrachtet worden. Um eine Wiederbesetzung zu verhindern, ist das Gebäude anschliessend von einer privaten Wachfirma bewacht worden. Auch nachträglich hat die LV-Besetzung noch Auswirkungen gehabt. Am 12. Oktober ist es so zu diversen Hausdurchsuchungen und Vorladungen durch die Kantonspolizei gekommen. Viele von den Betroffenen haben damals in WGs gewohnt. Und auch wenn nur eine Person beschuldigt worden ist, ist meistens die ganze Wohnung komplett durchsucht worden. Die WGs haben nach diesem Polizeibesuch teilweise ausgesehen, als wäre da eine Bulldozer durch die ganze Wohnung gefahren. Einer von vielen hat das Gefühl gehabt, dass es dabei nicht nur um Beweissicherung gegangen ist, sondern auch zu zeigen, wer denn da der Stärkere ist. Die Reaktion der Bewegung hat aber nicht lange auf sich warten lassen. Am gleichen Abend hat so noch eine Demonstration stattgefunden. Das Auftreten von vielen TeilnehmerInnen ist allerdings nicht mehr ganz so friedlich und hippiemässig wie bei den ersten Umzügen. Viele sind durch die Ereignisse der letzten Woche ziemlich wütend und haben wenig Verständnis für das Verhalten der Stadt oder der Polizei. Die Demonstration hat dann mit dem Sitzstreik vor dem Polizeiposten an der Lorenzer Vorstadt geendet. Das, weil dort immer noch eine Person in Haft gehalten worden ist. Einige DemonstrantInnen haben gegen die verschlossenen Fensterläden gepoltert oder sonst irgendwie Lärm gemacht. Auch das hat die Polizei damals wohl noch nicht gekannt. Irgendwann ist dann auch die letzte Person von der Polizei noch entlassen worden. Die Aktion war dann damals ein gefundenes Gefressen für das Aargauer Tagblatt.
Saubannerzug durch Aarau, Transparente schwenkend, Feuerwerk abbrennend und immer wieder den Slogan »Wir wollen Freiraum« rufend, zogen gestern Donnerstagabend rund 50 Jugendliche durch die Stadt Aarau und behinderten den Abendverkauf und den Feierabendverkehr. Nicht alle standen dabei offen zu ihrem illegalen Tun, waren einige doch vermummt. Zudem riefen die Demo-Organisatoren ihre Mitläufer dazu auf, am Umzug ohne Skrupel zu tun, was gefällt.
Trotz dem Engagement der AktivistInnen hat es nach wie vor an Räumen in Aarau gefehlt. So ist den Jugendlichen nichts anderes übrig geblieben, als sich weiterhin im öffentlichen Raum zu treffen und weiter Aufmerksamkeit zu erlangen.
Seit der gescheiterten Besetzung des Elfa-Gebäudes wiederholt sich wöchentlich das gleiche Schauspiel. Rund 30 Jugendliche versammeln sich jeden Donnerstagabend in der Zeit des Abendverkaufs in der publikumsträchtigen Fußgängerzone Igelweit. Betreiben eine Volksküche, hören Musik und gehen in der Regel auseinander, wenn das geschäftige Treiben in der City sein Ende gefunden hat.
In der damaligen Aarauer Kulturzeitung Q haben dann die AktivistInnen mehrere Seiten zur Verfügung bekommen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Unter anderem ist auch das Gedicht abgedruckt worden.
Elkalor, geliebte Holde, ich sehe dich den Schädel eingeschlagen. Die Sinne zugemauert, so stehst du da. Das Leben, das einst in dir bebte, ist in Haus gezwungen und verbannt in kalte und in graue Wüsten. Der Bote kann das Ende nicht gewesen sein, denn der Tod sitzt höher als die Eiche auf dem Throne, wo wie Wolken verhüllt ihn walten halten. Die Seele, die du ausgespuckt, sie lebt. Doch leidet sie an Schwindsucht und der Atem weicht. Dann steht da deine kleine Schwester Liebe, auf den ersten Blick nur ist da auch ein böser Bruder, der sie mir nicht lassen will. Noch pulsieren sie durch die Straßen dieser Stadt, die dich dereinst gebar, die Seelen der Herzen heut noch alle schlagen. Blass schreien hie und da noch durch die leeren Gassen, doch auch diese Seele wird nicht ewig halten.
Aufgeben ist aber für einen von vielen und die anderen keine Option gewesen. So haben sie angefangen, ihre Forderungen direkt an den Stadtrat zu richten. Es ist ihnen allgemein darum gegangen, leerstehende Liegenschaften bis zur Umnutzung oder zum Abriss nutzen können, ohne von der Stadt kontrolliert zu werden und sich so selbstverwaltet ausleben zu können. Es ist ihnen auch wichtig, sie klarzumachen, dass sie keinerlei finanzielle Subventionen wollen. Ihrer Meinung nach braucht die Stadt Aarau einfach einen Freiraum. Und die Nutzung der Märzfabrik einige Jahre davor hat ja auch gezeigt, dass es funktionieren kann. Mit ihren Anliegen sind sie bei der Stadt aber nicht wirklich weitergekommen. Als Postulat von der SP an Aargauer Regierungsrat ist schlussendlich abgelehnt worden. Die Bewegung ist aber weiterhin ein Thema gewesen, auch in der etablierten Politik. Und das nicht zuletzt dank der Fraktionen von der Freiheitspartei und der Schweizer Demokraten. Die haben nämlich eine Interpellation unter dem Namen Eskalation von Gewaltakten aus der linken Szene im Raum Zürich-Ostschweiz und deren Auswirkungen auf den Aargau eingereicht. Das will ihrer Meinung nach
linksextreme Gruppenanschläge auf den bürgerlichen Klassenfeind gemacht haben, die in so kurzen Abständen und geografisch eng konzentriert in der Schweiz einmalig sind, sodass eine immer größere Gefahr von Linksextremen ausgeht, deren Gewalt auch im Aargau eskalieren könne.
Zudem ist auch die städtische Jugendpolitik allgemein zu einem Thema geworden. Vor allem durch eine geplante Budgetkürzung für das Jugendkulturhaus Flösserplatz. Auch wenn für viele das Flössi dazumal sicher nicht das Gelbe vom Ei war, haben sie doch nicht wollen, dass irgendwie bei der Jugendkultur gespart wird. Es hat ein Komitee für eine aktive Jugendpolitik gegeben. Das Komitee hat für den Samstag, 16. Dezember, auch zu einer Demonstration aufgerufen. Dort haben sich noch viele ehemalige Elkalor-AktivistInnen eingebracht.
Fackeln, Böllerschüsse und Flugblättern wiesen unzweifelhaft darauf hin, dass im Demonstrationszug auch die Autonomieträume der ehemaligen Elkalor-Besetzer aufgingen. War an der Spitze des Zuges ein zahmes Häufchen mit Transparenten auszumachen, dominierten in der gut dotierten zweiten Hälfte lautere Töne des Geschehens.
Die Elkalor hat Ende Jahr noch das letzte Mal für richtig grosse Schlagzeilen gesorgt. In der Nacht vom Stephanstag ist der Dachstock der Fabrik in Brand gestanden. Vor allem für das Aargauer Tagblatt war das ein gefundenes Gefressen. Da angeblich technische Ursachen mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnten, haben sie direkt über mögliche TäterInnen spekuliert.
Konkrete Hinweise auf die mögliche Täterschaft gab es gestern noch nicht. Um Mitternacht waren Jugendliche beobachtet worden, die in Richtung Innenstadt zogen. Unter den rund 20 Personen sollen sich auch Vermummte befunden haben.
Aufgrund des Medienrummel haben sich einige Tage später auch ehemalige Elkalor-BesetzerInnen mit einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet.
Wir haben es satt. Fadenscheinige Beweisführung, konstruierte Lügengebäude, Vorverurteilung in den Medien und von Seiten des AVA geben dem aargauerischen Rechtsstaat den Freibrief, missliebige Personen zu kriminalisieren. Dieses Medientrommelfeuer trägt auch bereits erste Früchte. Sind einige Leute im kalten, verschneiten Aarau winterlich gekleidet unterwegs und erfrechen sie sich, diese nach Mitternacht zu tun, erhält die Polizei den Anruf eines verschreckten Anwohners. 20 Vermummte würden durch die Innenstadt ziehen.
Was genau passiert ist, hat nie geklärt werden. Da der Dachstock komplett niedergebrannt ist, sind dann auch die Räume, die drunter gelegen sind, nicht mehr wirklich nutzbar gewesen. Somit ist das der definitive Schlusspunkt vom Kapitel Elkalor gewesen. Es haben sich aber nach wie vor viele Jugendliche nach einem Raum gesehen, wo sie sich ohne Konsumzwang könnten treffen. Es sind viele konkrete Ideen und Wünsche vorhanden gewesen. Ateliers, Übungsräume, Kino oder auch günstige Wohnraum ganz allgemein. Trotz den vielen Verhandlungsversuchen, die es gab, hat einer von vielen oft das Gefühl gehabt, nicht wirklich ernst genommen werden. Das war sicher auch ein Grund, wieso sie sich entschieden haben, weiter ihren eigenen Weg zu gehen. In der Nacht vom 17. auf 18. Mai 1996 ist dann so für eine Nacht das Haus am Rhein gegenüber vom Kulturhaus besetzt worden. Und das ist durchaus ein Erfolg gewesen. Es ist bei der Aktion vor allem darum gegangen, wieder mal ein Zeichen zu setzen. So ist von Anfang an geplant gewesen, nur für eine Nacht in dem Haus zu bleiben und einfach ein Sowas zu veranstalten. Und erneut sind über 100 Personen gekommen, die sich eine Nacht lang kulturell austoben konnten.
Plötzlich geht alles sehr schnell. Ein paar Jugendliche vermummen sich mit Staubmasken, eine Leiter wird gebracht, jemand klettert in das Haus und öffnet schon bald die Haustüre im Parterre. Die Helfer kennen ihre Aufgabe und tragen schleunigst Harassen und anderes Material hinein. Dies wiederum will sich die Polizei nicht bieten lassen. Tapfer versuchen etwa 6 Beamte, die Jugendlichen am Betreten zu hindern. Ein Polizist in Zivil rennt vorbei und schreit in sein Funkgerät: »Wo bleibt die Verstärkung, Hure Gopfedelli?« Doch während die Polizei die Vordertüre verteidigt, strömen die Jugendlichen längst durch die Hintertür ins Haus.
Hier ist halt gerettet. Andere sind Künstler vor.
Auch die Polizei war nach einer Zeit vor Ort. Sie haben zwar den ganzen Aargauer Platz vollgestellt, haben sich aber zum Glück zurückgehalten. so dass es schlussendlich für die meisten Beteiligten einfach ein gelungener Abend hätte sollen werden. So gegen die 4 Uhr am Morgen konnten auch die Letzten wieder problemlos verschwinden. Im November hat es nochmal einen Anlauf gegeben, ein Haus zu besetzen und damals wieder mit dem Ziel, ein autonomes Zentrum zu ermöglichen. Am 2. November haben sich so AktivistInnen Zugang zum Haus an der Herzogstrasse 9 verschafft. Es ist aber nicht mal zu Verhandlungen über einen Gebrauchsliefertrag gekommen, weil die Besetzerin das Haus so schnell wie möglich wollen abreissen. Deshalb haben die auch prompt einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gestellt. Das haben den BesetzerInnen aber nicht riskieren und haben das Haus am Abend vor dem Ultimatum wieder verloren. Einer von vielen hat auch gemerkt, dass langsam die Luft wieder draussen war. Die letzten Wochen und Monate waren nicht nur für ihn anstrengend. Eine Sitzung hat der nächste gefolgt und auch sonst war immer was zu tun. Zum Teil ist auch noch die Repression von der Polizei dazugekommen. Alles zusammen hat viele AktivistInnen ermüdet. Der unzwungene Spirit vom Anfang der Elkalor-Besetzung ist endgültig verschwunden. Rückblickend sind die Jahre für den einen von vielen aber eine super Zeit gewesen. Und im Nachhinein denkt er, dass es vor allem das kompromissbefreite Leben war. Es ist einfach gemacht worden, worauf man Lust hatte und man war noch nie in so viele Sachzwänge eingebunden gewesen. Und darum nimmt er für sich persönlich eigentlich auch nur Positives mit aus dieser Zeit, weil für ihn nicht nur schön, sondern auch interessant und prägend war. Und darum war es für ihn auch wichtig gewesen, seine Geschichte zu erzählen, so dass sie nicht vergessen geht. Das war Folge 2 PiratInnen ohne Schiff. Der Podcast basiert auf dem gleichnamigen Buch Kleinstadtrebellion von Aarau aus die Welt verändern. Alle Infos unter kleinstadtrebellion.wordpress.com oder auf Instagram unter Kleinstadtrebellion. Vielen Dank an Kanal K fürs Nutzen vom Studio, an Plagöri für den Jingle bzw. einen gleichnamigen Track und der Katharina von Velten fürs Einsprechen von der Zitate. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heisst. Ich